Hallo, ihr Wunderbaren, wie schön, dass ihr wieder reinhört. Willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabel und ich werde schon ganz bald zum ersten Mal Mama. Liebe Leute, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich meine Arbeit im Echte Mamas Podcast liebe. Unter anderem, weil ich durch die Gespräche mit meinen Interviewpartnern die besten Tipps direkt aus erster Hand bekomme. Ganz genauso wie ihr beim Zuhören. Und heute können wir uns auf Tipps zu einem sehr wichtigen Thema freuen, das vermutlich jede Mama und jeden Papa irgendwie umtreibt und beschäftigt. Es geht nämlich um Schlaf. Wir erfahren heute von Schlafcoach Bianca Niermann, warum manche Kinder sich schwer mit dem Einschlafen oder auch dem Durchschlafen tun, wie wir unsere Kleinen in ihrer Nachtruhe unterstützen können und was altersgerechtes Schlafen mit all dem zu tun hat. Also das Thema Schlaf beschäftigt uns Mamas doch Wochen, Monate oder sogar Jahre lang. Natürlich ganz besonders im ersten Babyjahr, das ist klar. Aber auch wenn unsere Mäuse schon Kleinkinder sind, ist eine der häufigsten Fragen unter Mamas: Und wie läuft's bei euch mit dem Schlafen? Unsere heutige Podcast-Folge wird von Pampers unterstützt. Was Windeln mit dem Schlafen zu tun haben? Eine Menge, ehrlich gesagt. Die Windel muss bequem sitzen und den Popo trocken halten. Denn wenn das Baby ein unangenehmes Feuchtigkeitsgefühl hat, wacht es auf. Die beliebte Pampers Baby Dry Windel ist nun seit Februar mit breiteren Flexi-Seitenflügeln für die Windelgrößen 2 bis 4 Plus erhältlich. Die breiteren Flexi-Seitenflügel passen sich dem Babybäuchlein ganz sanft an und machen so jede Bewegung mit. Denn, und jetzt kommt ein Fun-Fact, Babys bewegen sich 5 Minuten bevor sie Pipi machen besonders viel. An den Beinchen gibt es die zweifach verstärkten Sicherheitsbündchen für die Windelgrößen 1 bis 5 Plus, damit nichts ausläuft und den Babyschlaf stört. Voll süß ist übrigens die Optik. Auf den neuen Pampers Baby Dry sind Windel-Safari-Helden abgebildet und zeigen, wo Vorder- und wo Rückseite der Windel ist. Um die Inhaltsstoffe der Pampers Baby Dry Windeln müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. Sie wurden Ökotex zertifiziert. An die zarte Haut eurer Babys kommen also hundertprozentig keine Schadstoffe. Ach ja, ziemlich praktisch ist auch, dass die Größen auf der Verpackung farblich gekennzeichnet sind. Das erspart uns langes Suchen vorm Regal. Gerade mit Baby auf dem Arm muss Einkaufen ja bekanntlich möglichst schnell gehen. Ich habe es eben im Intro schon ein bisschen verraten. Deine Arbeit ist nicht einfach so passiert, sondern sie beruht auf eigenen Erfahrungen quasi. Magst du davon erzählen?
Ja, das kann man so sagen. Das war eine eigene Erfahrung mit meiner ersten Tochter. Die ist heute 17 Jahre alt und die hat nach der Geburt nicht so geschlafen, wie ich das dachte, dass Baby das tun. Und auch sehr viel geschrien. Und ich habe damals meinen Kinderarzt gefragt, was man denn da machen kann. Und das war für den überhaupt kein Thema. Der hat gesagt, ja, die Babys, die schreien halt und dann hören die auch irgendwann wieder auf und dann muss sie jetzt mal durch.
Ja, das hört man ja gern.
Ja, und dann bin ich mit einem weinenden Baby und einer heulenden Mutter mit dem Auto wieder nach Hause gefahren und habe gedacht, also irgendwas ist hier, stimmt hier nicht, weil wir sind wirklich eine Familie mit vielen Kindern. Ich habe gedacht, ich hätte mich gut vorbereitet. Babys sind mir nicht fremd gewesen und trotzdem war die Umstellung für mich enorm belastend.
Okay, und dann hast du einfach nach einer Lösung für eigentlich für deine persönliche Situation gesucht oder wie ging es weiter?
Ja, das ging dann eigentlich so weiter, dass ich erstmal natürlich die Mädels gefragt habe, so meine Freundin, wie ist denn das bei euch? Und da war das irgendwie alles anders. Oder die hatten irgendwie nicht so ein Thema. Für die war das nicht belastend. Oder vielleicht sind die anders umgegangen damit. Ich weiß es nicht. Und dann hat mich interessiert, was da los ist. Was passiert denn da bei dem Baby? Warum weinen die denn überhaupt? Und was kann man da tun? Und was ist da los? Und habe viel, viel, viel gelesen. Und es gab natürlich noch nicht so sehr viel übers Internet. Da gab es ja noch nicht mal Google damals.
Oh Gott, ja. Was für eine Welt.
Und es gab, ich hatte einen AOL-Account, das konnte man auch eine Suchmaschine bedienen. Und es gab eine interessante Sache, das war in der Schweiz gab es eine Mütterberatung. Und da habe ich mich gewundert, warum die Schweiz sowas hat außerhalb des Gesundheitssystems. Also gingen die Mütter zum Kinderarzt und anschließend zur Mütterberatung. Und die hatten mit den Müttern solche Themen besprochen und dachte ich, das mache ich jetzt auch. Und sowas gab es aber damals in Deutschland nicht. Okay. Und es gab nur ein Buch, wie man dem Baby helfen kann, in die Nacht zu kommen. Und das hat mir irgendwie vom Gefühl her nicht so zugesagt. Und dann habe ich Weiterbildung gemacht, aus Interesse. Einfach, das war reine Neugier. Und dann ist mir sehr, sehr viel, sehr schnell klar geworden.
Okay, und daraus kam dann über Jahre, dann, wo du dir dieses ganze Wissen angeeignet, selbst ausprobiert hast, deine Arbeit zustande, dein Coaching, Training und die Tatsache, dass du hier sitzen kannst und uns all diese Fragen zum Thema Schlaf beantworten kannst.
Ja, ja, so war das. Also ich hatte ja nie die Idee damit irgendwie, wie sagt man heute, ein Business zu gründen, sondern ich habe während der Elternzeit, ich habe dann noch eine zweite Tochter bekommen und ich habe sehr viel verstanden über die, auch über dieses Rollenbild als Mutter, die Umstellung, was macht denn so eine Geburt mit einer Mutter oder mit einer Frau erstmal, die auf dem Weg zur Mutter sein ist und mit der Beziehung und mit dem ganzen System Familie. Und dann habe ich per Zufall, als meine Tochter dann eingewöhnt wurde in eine Kinderkrippe, eine andere Mutter kennengelernt, die mich gefragt hat, was ich da für ein Buch lese. Und das war eins über Regulationsstörung. Also damals hieß das in dem Fachbegriffen Regulationsstörung. Heute sagt man Anpassungsstörung oder einfach nur Schlafschwierigkeiten. Und der habe ich dann geholfen und die fand das gut. Und dann hat die das weitererzählt. Und so ist das entstanden über die Jahre. Ja.
Spannend, ne? Wie Wege sich so entwickeln und Situationen zu anderen führen. Ich finde es ganz toll, dass du heute hier bist und uns die Fragen zu beantworten. Ich sag's gerade in fast jeder Folge, ich habe so eine Luxusposition, weil das alles Themen sind, die mich entweder gerade sehr akut betreffen oder bald betreffen werden. Deswegen bin ich ganz froh, an der Quelle zu sitzen und all diese Fragen stellen zu dürfen. Und gerade beim Thema Schlaf ist es so, dass sehr viel von außen auf einen einwirken kann, wenn man es denn zulässt. Also es gibt Millionen Bücher, es gibt im Internet ganz, ganz viele Dinge, die einem sagen, so soll es laufen. Und oft heißt es da drin, Kinder brauchen so und so viel Schlaf. Können wir das überhaupt so pauschalisieren? Können wir sagen, jedes Kind braucht, keine Ahnung, die Anzahl an Stunden zu dieser Zeit?
Nein, also das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Es gibt Richtwerte. Es gibt Richtwerte und es gibt Wissen darüber, wie sich der Schlaf allgemein entwickelt. Aber ansonsten ist der Schlaf komplett individuell. Es gibt Neugeborene, die schlafen vielleicht nur 12 Stunden innerhalb von 24 Stunden. Und es gibt Neugeborene, die schlafen 20 Stunden innerhalb von 24 Stunden. Und am besten ist es, man vertraut in allererster Linie mal darauf, auf seine eigene Mutterintuition, misst sich gar nicht mit anderen und schaut auf das eigene Baby und guckt, welchen Schlafbedarf das hat. Das hängt im Übrigen auch damit zusammen, wie aufnahmefähig Babys sind.
Okay.
Also man weiß mittlerweile, dass das die Schlafarchitektur, sagt man dazu, also wie sich der Schlaf verteilt über Tag und über Nacht, dass das gesteuert ist von der Aufnahmefähigkeit des Babys. Also es gibt Babys, die sind zum Beispiel sehr reizoffen. Die sind sehr im Außen. Ne? Die kommen auf die Welt und man hat das Gefühl, die gucken schon, die kriegen alles mit.
Ja.
Und andere sind mehr so in sich gekehrt und vielleicht mehr mit sich beschäftigt. Und die haben ein unterschiedliches Schlafbedürfnis.
Okay.
Und das ist auch temperamentabhängig. Und ich würde mich überhaupt nicht verrückt machen. Ich würde erst mal abwarten und darauf dein Selbst... Doch, unbedingt. Guck mal, ich habe eine ganz einfache Faustregel für eine werdende Mama.
Mhm.
Eine Mutter hat alles, was sie braucht, an und in sich. Also du hast alles, was du brauchst, um dein Baby zu beruhigen, hast du jetzt schon dabei, sozusagen.
Das hört sich schon mal vielversprechend an.
Und im Prinzip musst du nur das weiterführen, was du jetzt auch machst. Also wenn du merkst, das Baby fängt an, vielleicht im Bauch doll zu treten und wahrscheinlich wirst du intuitiv dich mal hinsetzen oder die Hand auf den Bauch halten oder du gehst leicht auf und ab oder du atmest mal ein, wenn es anstrengend wird. Und das sind genau die gleichen Fähigkeiten, die du im Grunde schon mitgebracht hast, die du dann einfach nur weiterführen musst und darauf zu vertrauen und darauf vertrauen, dass kriegst du schon hin.
Ach, das finde ich schon einen sehr positiven, mutmachenden Einstieg. Vielen Dank schon mal dafür. Du hast eben gerade gesagt, es kommt auf das Kind an. Kommt es auch auf die Lebenssituation an, in der sich die Familie befindet? Also wie gestresst sind die Eltern? Wie ist gibt es vielleicht noch kleinere oder größere Geschwister, die dabei sind? Also hat das Außen irgendeine Einwirkung auf den Schlaf des Kindes?
Ja, auf jeden Fall. Also die Babys bringen ja ihren eigenen Schlafrhythmus mit und können dann, wenn die Umwelt nicht dem Baby angepasst ist, nicht dann schlafen, wann sie es bräuchten. Zum Beispiel, wenn ein Geschwisterkind da ist oder wenn eine Berufstätigkeit ansteht oder wenn Belastungen in der Familie sind. Also die Umwelt ist sozusagen die, die das Baby beeinflusst in seinem Schlafverhalten, absolut. Und es macht auch total Sinn, anfänglich sich ein bisschen um das Baby herum zu organisieren, soweit es eben möglich ist. Ja, das hat einen großen Einfluss. Babys würden anders schlafen als wir und in der Gesellschaft eben mit Schlaf umgehen.
Ja.
Die möchten sich am liebsten den Schlaf da nehmen, wenn sie ihn brauchen. Und da ist auf jeden Fall die Umwelt einen großen Einfluss drauf. Ja.
Okay. Noch viel mehr hat aber, glaube ich, das Innere der Babys Einfluss, oder? Also das, die eigene Entwicklung des Kindes, das Alter, also Thema altersgerechtes Schlafen. Also was gilt es zu beachten in Bezug auf Schlaf zur Entwicklung des Kindes?
Also das ist in vielerlei Hinsicht, gibt es da was zu beachten. Ich fange mal ganz einfach an.
Ja.
Die Kinder haben, wenn sie auf die Welt kommen, noch keine innere Uhr, die regelmäßig getaktet ist. Das heißt, sie schlafen also die ersten 3 Monate teilweise sehr diffus. Das bedeutet, und ich würde das auch wirklich empfehlen, die Kinder nicht schon sehr früh an irgendwelche Zeiten zu gewöhnen.
Okay.
Die haben gerade am Anfang noch nicht viele Zeitfenster, wo sie wach sind, und trinken und schlafen ist ganz eng miteinander verknüpft. Dann weiß man, dass ab dem 4. Monat die Babys ein bisschen stabiler werden. Und dann fängt auch der Schlaf-Wach-Rhythmus an, regelmäßiger zu werden. Also dann kann man schon vorhersehen, das Baby wird wahrscheinlich mindestens 4 bis 5 Mal jeweils nach 1,5 Stunden zum Beispiel einschlafen.
Ja.
Und das führt sich dann fort und dann fallen diese vielen Schlafepisoden tagsüber, die fallen dann, ziehen sich zusammen und dann fällt ihm da ein Schlaf mal weg und da ein Schlaf, und dann hast du zum Beispiel mit 6 Monaten ein Baby, das eventuell 2 oder 3 Mal schläft, und dann mit 9 Monaten nur 2 Mal und ab dem 12., 13., 14. Monat gegebenenfalls nur noch 1 Mal, wobei auch das ganz unterschiedlich ist, wie sich die Mengen, also die Dauer und die Schlafmenge entwickelt. Das ist auf jeden Fall altersabhängig. Das ist das eine. Dann ist es auch davon abhängig, wie der Fütterrhythmus ist.
Okay.
Also es ist tatsächlich ein Unterschied, ob ein Kind zum Beispiel nach Bedarf gestillt wird oder ob es mit der Flasche gefüttert wird, was den Schlafrhythmus angeht, was aber nicht heißt, dass gestillte Kinder schlechter schlafen.
Okay.
Das will ich gleich dazu sagen, weil das ist oft ein Missverständnis. Und was überhaupt der Schlaf in der Nacht mit den Kindern macht, ist, dass ungefähr so ab dem 6. Monat alle Babys einen gleichen Nachtrhythmus haben.
Okay.
Und das bis dahin entwickeln sich die Kinder sehr individuell, aber dann wird der Nachtschlaf relativ stabil und, das ist jetzt die nicht so schöne Nachricht, etwas brüchiger, als es vielleicht in den ersten Monaten war. Aber das heißt nicht, dass er deshalb schlechter wird.
Okay, das heißt, im Grunde ist es etwas, was immer in Bewegung ist, ne? Also irgendwie schlafen die viel, dann denkt man vielleicht, oh, das läuft ja ganz gut, sie schlafen nachts durch, und dann auf einmal, nö, doch nicht. Also da muss man sich drauf einstellen, dass das, weil ich finde, wir haben da vorhin schon in unserem Vorgespräch drüber gesprochen, dass man so viel liest, so müssen Kinder schlafen. Mhm. Und wenn es dann bei dem eigenen Kind nicht so ist, ist man total verunsichert, fragt sich, was man falsch macht und arbeitet vielleicht entgegen dem Schlafrhythmus des Kindes. Also das ist irgendwie was, wovon wir uns frei machen müssen, sagst du?
Ja, absolut. Das ist auch meine Erfahrung. Also meine Erfahrung ist, dass die meisten Mütter sehr gut intuitiv wissen, wie ihre Babys schlafen. Und bei mir zum Beispiel im Schlafcoaching ist ganz oft der erste Satz, wenn ich einen Termin mache, eigentlich habe ich gedacht, mein Baby schläft so und ich wollte es eigentlich so machen. Aber dann habe ich gehört, man soll ja oder es soll ja. Und diese Vergleiche, ich weiß, dass man das automatisch macht, weil man natürlich als Mutter auch gerne guckt, liege ich denn da, wo die anderen auch sind? Denn so ein Vergleich ist ganz natürlich, aber der Schlaf ist immer individuell, hängt natürlich auch, wie du eben schon gefragt hast, vom Alter ab, also was die Kinder tagsüber lernen,
ja,
nicht? Und die müssen krabbeln lernen, die müssen sich umdrehen lernen, die müssen essen lernen und diese ganzen Lernaufgaben, die finden alle im Schlaf statt.
Ja,
okay. Und dann kann das mal sein, dass so ein Baby 2 Wochen prima schläft und auf einmal steht man wieder da und denkt, was ist denn jetzt los? Und es ist eine ganz gesunde Entwicklung. Diese Verarbeitungsaufgaben haben höhere REM-Anteile, sagt man, also höhere Verarbeitungsanteile, die gehen immer mit Unruhe und häufigerem Aufwachen einher. Und da habe ich gleich noch einen Tipp dazu.
Mach dir Tipps.
Keine Gedanken,
ja,
darüber, ob du irgendetwas was falsch machst, weil dein Baby nachts oft aufwacht.
Okay.
Also die meisten Eltern machen sich Sorgen und sagen, was mache ich denn bloß falsch, weil mein Baby wird nachts so oft wach.
Mhm.
Ganz gesundes Verhalten hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du erstmal per se was falsch machst, sondern es gibt ab dem 6. Monat mindestens 6, 7 Phasen in der Nacht, wo das Baby regelgerecht wach wird. Und das soll auch,
okay,
so sein. Also es gibt keine Wachwerde-Vermeidestrategie.
Ja.
Das ist auch bei uns Erwachsenen nicht so. Wir schlafen auch nicht durch.
Mhm. Ja, vor allen Dingen nicht jetzt.
Ja, kannst du eine gute Vorbereitung.
Ich muss so jede Stunde auf die Toilette.
Ja, das kannst du jetzt schon üben.
Also heißt es auch einfach, wir müssen uns darauf einstellen, den, sagen wir, Schlafrhythmus, wenn wir ihn denn mal entwickelt haben, gemeinsam mit dem Kind, auch immer wieder neu auslegen. Das ist nicht nur, weil er einmal steht, steht er, sondern das muss jedes Mal wieder auf die Entwicklung des Kindes, aufs Alter des Kindes abgestimmt werden.
Ja, absolut.
Ja,
ja, immer wieder.
Okay. Dann habe ich eine Frage, ob Kinder wohl mit dem Nichtschlaf ab einem gewissen Alter auch was austesten, zum Beispiel Grenzen oder die Geduld der Eltern. Also ist das irgendwie was, wo man auch sagt, das ist was, was sie vielleicht auch, also gerade dieses schlechte Einschlafen oder immer wieder nicht wollen oder immer wieder aufstehen, wenn sie irgendwann schon aufstehen können, ist das irgendwie was, wo sie sich auch austesten?
Also meiner Erfahrung nach nicht. Was aber bei den Kindern passieren kann, ist, dass sie an Grenzen stoßen. Also ein Baby oder ein Kleinkind kommt ja mit einem gesunden Gefühl der Selbstwirksamkeit auf die Welt, zum Glück.
Ja.
Das heißt, es hat dieses Urvertrauen, es bringt dieses Urvertrauen mit, ich kann in Wechselwirkung mit meiner Umwelt oder mit meinen Eltern irgendwann so ab dem 6. Monat herum auch signalisieren, wenn ich Sachen sich für mich nicht so gut anfühlen.
Ja.
Das können Ängste sein, das kann aber auch einfach was sein, was ich noch nicht kann. Wir kennen das beim Fremdeln zum Beispiel ganz häufig, dass dann die Eltern sagen, dass auf einmal schläft das Kind plötzlich ganz schlecht und das sind ganz normale Entwicklungsaufgaben, die da kommen. Also die Kinder stoßen dann möglicherweise mit ihrer eigenen Selbstwirksamkeit an eine Grenze, die Eltern vielleicht als Rahmen setzen.
Mhm.
Oder ihnen wird plötzlich etwas bewusst. Also so ein Säugling zum Beispiel, der vertraut in der Regel darauf, dass seine Bindungspersonen um ihn herum sind. Und wenn so ein Baby irgendwann mal erkannt hat, ups, die geht ja raus und ich habe das jetzt tagsüber auch schon mal erlebt, dass sie rausgeht. Kommt die denn wieder? Dann entwickeln sich ganz gesunde Ängste und dann wird das gesunde Bindungssystem aktiviert und das Kind wird nachfragen oder vielleicht auch dich ans Bett binden wollen und sagen, bleib doch bitte jetzt mal hier, ich kann das noch nicht. Also das mit dem Grenzentesten hat doch immer so eine, ja, so ein Touch, dass so Kinder würden Eltern manipulieren.
Mhm.
Natürlich sind die, wenn die mal 2, 3 Jahre sind, sehr intelligent und wissen auch,
allerdings,
ich kann irgendwie eine Absicht, ich habe eine andere Absicht als meine Eltern,
ja,
gar keine
ja.
Frage. Aber das sind nie Manipulationsstrategien im Sinne, in irgendeinem negativen Sinne, sondern das ist einfach das Erleben und sich auch wundern, was passiert denn jetzt hier mit mir, wenn ich an so eine Grenze stoße und wie sind meine Eltern dann mit mir?
Ja. Ach Gott, wenn ich mir auch vorstelle, was Babys so erleben zum ersten Mal alles, dann ist ja kein Wunder, dass die manchmal einfach auch, wie du sagst, sich wundern und einfach auch irgendwie dann doch mal Nähe brauchen und dann auf einmal eine Phase wieder da ist, wo Mama oder Papa 2 Stunden mit am Bett sein müssen, bis das Kind wieder einschläft.
Ja, könnte sein, dass das temporär mal vorkommt.
Mhm.
Sollte allerdings so 2 Stunden ist etwas lang. Also man wird das vielleicht mal phasenweise so machen. Schlafen. Also so eine gesunde Einschlafzeit, die man am Bett des Kindes verbringen kann, ohne irgendwelche Bedenken zu haben, dass da was nicht gut läuft, sind mindestens mal eine halbe Stunde.
Okay. Ja,
also braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Und dann gibt es halt Phasen, wo Kinder auch nachts öfter kommen und dann schlechter einschlafen können. Und dann sitzt man manchmal nachts auch noch mal eine Viertelstunde oder auch sogar eine halbe Stunde. Das ist phasenweise normal. Allerdings sollte das nicht zur Gewohnheit werden, weil dann müssen wir gucken, ob irgendwas tagsüber vielleicht nicht so ganz so optimal läuft für das Kind, dass es gestresst ist.
Ah, okay. Das heißt, also es hat dann schon Gründe, warum das so sein könnte und das, weiß nicht, kann irgendwie sein, dass es mit irgendeiner Situation überfordert ist tagsüber oder mit irgendeinem Rhythmus oder?
Also das sind erstmal Momente, die das Baby stressen. Das können jetzt, sagen wir mal, körperliche Symptome sein. Also physiologisch zu wenig Schlaf am Tag.
Okay.
Also wenn Babys zu wenig schlafen tagsüber, dann sind sie gestresst. Und dieser Stress schüttet ein Stresshormon aus, das Cortisol. Das ist der Gegenspieler von unserem Schlafhormon Melatonin.
Ja.
Und wenn zu wenig Schlaf ist, ist das Kind gestresst. Das heißt, dieses Schlafhormon ist ein, das Melatonin ist so ein bisschen huschig. Das muss auch ganz schnell verschwinden, weil wir ja unter Umständen, also wir sind ja noch Steinzeitmenschen nach wie vor und haben noch dieses Programm in uns, dass die Nacht oder der Schlaf eigentlich was Gefährliches ist. Also wo wir früher auf
ungeschützt sind.
Früher in Wiesen und Feldern oder in Höhlen geschlafen haben, mussten wir aufpassen, dass keine Fressfeinde kommen oder wir verhungern, verdursten oder erfrieren, haben im Rudel geschlafen. Und dafür haben wir dieses Stresshormon, das im schlimmsten Fall sofort uns in Alarmbereitschaft setzt, um wieder wach zu werden.
Okay.
Und das muss Melatonin vertreiben, damit wir wach werden und damit wir nicht schlafen. Und wenn Babys jetzt tagsüber zum Beispiel viel Stress haben, dann kann es sein, dass sie zu viel Stresshormone im Blut haben abends und dann können die ganz schlecht einschlafen. Das ist dann eine klassische Übermüdung.
Ja.
Und das ist auch manchmal nicht so ganz einfach für die Eltern, weil die manche Babys oder Kleinkinder zeigen nicht so, wenn sie müde sind. Und dann hat man das Gefühl, die sind ja noch ganz aktiv und noch ganz fröhlich und neugierig. Und eigentlich sind sie schon über den Punkt hinaus. Und da hilft es sehr, wenn man tagsüber auf einen Rhythmus achtet. Und möglichst versucht, den auch immer wieder einzuhalten.
Okay. Jetzt sagst du ja gerade, manchmal ist das gar nicht so einfach zu erkennen. Kann es uns auch helfen? Gibt es so eine Richtlinie, wie viel Kinder in welchem Alter schlafen sollten? Oder was wichtig wäre, dass sie so viel zur Ruhe kommen? Oder ist das so individuell, dass wir uns daran in Anführungszeichen leider nicht entlanghangeln können?
Ja, also es gibt natürlich ein paar Zahlen, die Norm hat.
Genau,
also wenn ich
ja.
jetzt, nehmen wir mal ein Baby, das 6 Monate alt ist, die können schlafen zwischen 9 und 14 Stunden zum Beispiel verteilt. Das heißt, 9 Stunden ist extrem wenig, kommt auch extrem selten vor. 14 Stunden zum Beispiel konnte durchaus normal sein. Das Kind schläft zum Beispiel in der Nacht auch nur 9 Stunden, aber dafür tagsüber mehr oder es schläft nachts vielleicht 10 oder 11 Stunden und tagsüber weniger. Diese Angaben sind immer nur Richtwerte. Du erkennst aber an einem Kind, an seiner Vitalität, ob es genügend Schlaf hat.
Ja.
Auf jeden Fall.
Also auch da, wie wir vorhin schon gesagt haben, eher bei seinem eigenen Gefühl, bei der eigenen Intuition und bei dem Beobachten des eigenen Kindes bleiben, anstelle sich von so einer Normrichtlinien orientieren zu können. Okay. Wir haben ja eben schon über das schwierige Einschlafen gesprochen und dann gibt es ja aber auch das Problem, dass Kinder einfach ständig und andauernd wieder wach werden. Kannst du dazu was sagen, was so die Gründe sein können, dass einfach ständig vielleicht auch in Regelmäßigkeit in 1,5 Stunden oder was für Takt noch immer so Schlafunterbrechungen stattfinden?
Ja, also Schlafunterbrechungen sind in allererster Linie eben ein ganz natürliches Phänomen. Und was bei den Kindern passiert, ist, dass sie dann, also du musst dir vorstellen, die kommen aus einer etwas tieferen Tiefschlafphase, dann fangen sie an zu träumen, werden kurz wach und dann nicht mehr wieder einschlafen können. Und das hat ganz oft was damit zu tun, wie sie abends einschlafen.
Okay.
Also zum Beispiel, wenn der Schlafplatz wechselt, also wenn du jetzt ein Baby auf dem Arm in dein Bett legst oder in oder aufs Sofa legen würdest, das ist ein schönes Beispiel. Also das Baby liegt bei dir im Arm und du legst es aufs Sofa und das ist dann eingeschlafen und dann würdest du es rüberbringen in euer Schlafzimmer, ins Beistellbett und es wird da wach. Dann ist es irritiert.
Okay.
Dann wundert es sich und ist aber tatsächlich auch in Sorge, weil es hat jetzt mal sein Rudel irgendwie verloren. Und wenn das Baby dann wach wird, dann wird es sofort, wenn ein gesundes Kind, wird sofort rufen und wird auch ganz schnell in Alarmbereitschaft gesetzt.
Okay. Und da haben wir dann wieder das Stresshormon.
Und dann haben wir wieder das Stresshormon und dann fällt es dem Baby schwer, auch wieder einzuschlafen. Und es fängt irgendwann an, schon Einschlafen zu vermeiden. Weil je älter das wird, desto mehr macht es die Erfahrung, ich werde nachher woanders wach. Und das möchten wir Menschen überhaupt nicht, weil wir ja in so einem unbewussten Zustand sind.
Ja,
und wir müssen darauf vertrauen, dass da und so, wo ich einschlafe, dieser Einschlafkontext, dass der bitte auch die ganze Nacht bleibt.
Okay.
Das heißt aber jetzt nicht, dass man ein Kind nicht in den Schlaf begleiten darf.
Ja.
Ja, man muss halt nur sehen, dass man, wenn es wach wird, wirklich zügig da ist oder man ist sowieso schon nebendran in Reichweite und in körperlicher Nähe. Und das variiert ja je nach Alter. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Baby immer in der körperlicher Erreichbarkeit schlafen zu lassen, damit es dann, wenn es in der Nacht wach wird, ganz einfache Möglichkeiten zur Rückversicherung hat. Und das ist ganz, ganz wichtig für das Kind.
Okay. Oft ist es ja so, dass nicht nur die Kinder durch die Schlafunterbrechung und das schlechte Einschlafen in Stress geraten, sondern auch die Eltern. Haben so die Gefühle von Eltern wie Frustration oder Hilflosigkeit oder so ein, oh Gott, nicht schon wieder so ein Abend. Also wenn man schon vorher weiß, es wird schwierig. Hat das Auswirkungen auf das Kind und seinen Schlaf?
Ja, und zwar deshalb, weil die Kinder, wenn sie einschlafen müssen, sind die, sind in einer bindungsrelevanten Situation. Das heißt, sie sind selber instabil, also die können brauchen jemanden, der schützend für sie zur Verfügung steht. Der auch die Emotionen oder die Gefühle des Kindes gut auffangen kann. Also wenn die dann weinen und schreien und müde sind, brauchen die ein Gegenüber, das sozusagen mit dem Kind in Resonanz geht. Also das dann quasi dem Kind genau das Gegenteil spiegelt. Also du bist jetzt ganz wütend oder du bist ganz traurig oder du bist ganz müde. Das sehe ich und das nehme ich wahr. Aber schau mal und dann gibst du deine gute Energie da rein. Und wenn du halt gestresst bist, dann ist das eine große Herausforderung. Das ist ein Teufelskreis.
Ja.
Und dann werden die Kinder verunsichert.
Okay.
Also das sagt sich so einfach. Ich meine, ich kenne das ja auch von meinen beiden Kindern. Irgendwann hat man doch Lust auch mal auf Feierabend und ist auch selber müde und erschöpft. Aber dann seinen eigenen Stress so ein bisschen außen vor zu versuchen, zumindest außen vor zu halten, gerade in der Einschlafsituation, beim Einschlafritual und auch bei der Abendroutine. Das ist für Kinder sehr, 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 sehr hilfreich und die brauchen das, stabile Eltern.
Okay, und wir können uns ja vielleicht damit retten, dass wir sagen, irgendwann hat ja auch das ein Ende. Irgendwann gibt es sowas wie Durchschlafen.
Ja.
Gibt es ein Alter, wo man also wieder in der Norm und Richtlinie und pauschal sagt, das ist so ein Alter, da schlafen Kinder in der Regel ganz gut durch.
Also Kinder können sehr, sehr früh durchschlafen.
Mhm.
Sehr früh. Es gibt Kinder, die schlafen von Geburt an durch. Die haben halt einfach Automatismen entwickelt, wie sie nachts weiter schlafen. Das kann natürlich mit der Brust sein, das kann jetzt auf dem Arm sein. Also durchschlafen heißt ja in erster Linie von selbst wieder einzuschlafen. Das kann sehr früh passieren. Hängt so ein bisschen davon ab, was das Kind einfach gewohnt ist und wie reif es ist. Aber was man sagen kann, ist, dass also spätestens mit dem ersten Lebensjahr fast alle Kinder in der Lage sind, mal mindestens 6 Stunden durchzuschlafen.
Okay.
Das auf jeden Fall.
Das ist ja schon mal.
Und danach geht's bergauf.
Gibt es generell Fehler, die man in Bezug auf das Schlafthema tatsächlich ganz einfach vermeiden kann?
Ja, Also Fehler dahingehend, ich finde das Wort immer nicht so schön, aber vielleicht, weil es immer so gleich was mit Schuld
und falsch machen,
und falsch machen zu tun hat. Ja. Also als allererstes kann ich nur jedem ans Herz legen, macht keinen Druck.
Ja.
Ein Kind schläft nicht, mein Mensch sowieso nicht in der Regel auf Kommando ein. Was auch wichtig wäre zu beachten, dass keine Bedürfnisverschiebung stattfindet. Also das heißt, gerade wenn Kinder, wenn Mütter berufstätig sind zum Beispiel oder wenn Kinder den ganzen Tag sehr im Außen sind, dann verschieben die sich manchmal ihre Bedürfnisse in den Kontext Schlaf.
Okay.
Und das heißt zum Beispiel, da findet sehr viel Stimulation statt oder da ist besonders viel Aufmerksamkeit. Also man nennt es hohe Interaktionssteuerung. Also wenn dann natürlich die Eltern versuchen, das Kind ins Bett zu bringen und dann kriegt es ganz viel Aufmerksamkeit und dann wird ganz viel gemacht und gesungen und gespielt vielleicht noch. Es findet ganz viel Interaktion statt oder extreme Bewegung zum Beispiel würde ich vermeiden. Auch nicht viele Impulse setzen. Das sind alles so Dinge, die zieht man dann vor. Und früher hat man immer gesagt, die Kinder holen sich, was sie brauchen. Und das ist auch meine Erfahrung in der Tat. Aber das soll bitte nicht alles beim Einschlafen passieren.
Okay.
Ja, also dann schaut man einfach mal, ob man genug Zeit hat. Habe ich denn alle Bedürfnisse erfüllt? Hatte ich genug Zeit für das Kind? Haben wir ein schönes Einschlafritual? Haben wir eine schöne Abendroutine? Also achte einfach darauf, nicht zu viel Interaktion zu machen. Was aber nicht heißt, das Kind aus der Bindung zu geben oder nicht in Kontakt zu bleiben. Ja. Also das Beste, was Eltern tun können, ist dafür zu sorgen, dass das Kind einen regelmäßigen Schlafrhythmus tagsüber hat, dass es einen regelmäßigen Sättigungsrhythmus tagsüber hat, dass es genug Begeisterung und Bereicherung bekommt von seinen Bindungspersonen, dass es eine schöne Abendroutine und ein gelungenes Einschlafritual hat.
Okay.
Und dann können die sich auch leichter trennen.
Jetzt ist natürlich ein bisschen schwierig, dass man sagt, jedes Kind ist so individuell und es gibt Phasen und es ist okay, wenn es viel wach wird oder schlecht einschläft. Wann ist Zeit, irgendwie Schlafstörungen genauer zu überprüfen? Also wann kann man sagen, jetzt ist irgendwie was, da muss man vielleicht doch nochmal gucken, ob man wirklich was ändert oder sich vielleicht auch Hilfe und Ratschläge sucht, weil so richtig gut ist es fürs Kind auch nicht.
Ja, also ich glaube, der beste Gradmesser dafür ist erstmal, ob das Kind tagsüber einen übermüdeten Eindruck macht, also chronische Müdigkeit. Sowohl beim Kind als auch bei der Mutter oder bei den Eltern allgemein. Ja. Und dann ist es der nächste Punkt, und der liegt mir so sehr am Herzen, ist, dass wenn die Beziehung zum Kind leidet, ja, also wenn man merkt, man macht zum Beispiel irgendwas nachts, also stillen widerwillig oder es fühlt sich für die Mutter nicht mehr gut an, dann kann das kleine Kind nicht Sach- und Beziehungsebene unterscheiden. Also möglicherweise bietet man irgendeine Einschlafhilfe an, die einem selber überhaupt nicht mehr gut tut. Man selber findet die Sache nicht mehr so schön.
Ja.
Das spürt das Kind sofort und das Kind fühlt sich dann aber abgelehnt, weil es nicht unterscheiden kann zwischen der Sache und der Beziehung.
Verstehe.
Okay. Also bei all den Schlafproblemen ist es wichtig, dass immer wenn Eltern das Kind in den Schlaf begleiten, die Beziehung nicht belastet ist. Und wenn die belastet wird, sowohl tagsüber als in der Nacht, dann würde ich auf jeden Fall mal nachdenken, ob wir was ändern können. Und natürlich, was immer wenn man Gewaltgedanken hat, oder Flucht.
Ja.
Das ist, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte Fluchtgedanken.
Ja, man ist irgendwann am Ende seiner Kräfte einfach.
Ja, ne? Total. Mhm. Also ich kann mich erinnern, dass so ein Punkt war und das war dann auch der Moment, wo ich dachte, ich muss jetzt geht's so und jetzt nicht mehr weiter.
Ja.
Dass ich dachte, ich setze hier jetzt ins Bett und gehe.
Ja, und ich glaube, man darf es auch nicht unterschätzen, ne? Dass man auch ein bisschen auf sich aufpassen muss und dass es dann auch total okay ist, sich Unterstützung und Hilfe zu suchen, damit es irgendwie für alle wieder eine tragbare Situation wird. Ja, dass man da vielleicht einfach vielleicht die Scham, die man auch manchmal hat, weil man denkt, man hat irgendwas falsch gemacht, man ist nicht fähig oder so, einfach hinter sich lässt, weil das ist ja nicht der Fall, sondern es ist einfach, wie gesagt, da treffen zwei Menschen oder drei aufeinander in so einer Familie oder noch mehr. Da alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen, ist natürlich auch manchmal eine Herausforderung. Und dass es dann auch okay ist, wenn es mal nicht so läuft, wie es angeblich laufen soll.
Ja, also die eigenen Bedürfnisse der Bindungspersonen haben natürlich einen hohen Stellenwert.
Ja.
Sicherlich ist der Anfang schwer. Also die ersten 3 Monate sind sehr, sehr, sehr anstrengend. Und natürlich die Zeit darüber hinaus auch. Aber die Kinder werden ja älter.
Ja.
Und dann kommt irgendwann der gesunde Punkt, wo Kinder merken, jetzt habe ich eine Absicht oder eine Idee, eine Erwartung, sagen wir mal. Mhm. Die fangen ja schon sehr früh an, Erwartungen aufzubauen. Also ab dem 6. Monat können sie die ganz konkret an ihre Bindungspersonen aufbauen, die Erwartungen. Und das Wichtigste ist, dass wir in der Entwicklung tagsüber eine gute Beziehung zu den Kindern haben, dass man begeistern und bereichern kann und dass man nicht durch die Nacht so mitgenommen ist, dass man das Kind mit dem Kind nicht mehr feinfühlig sein kann.
Mm.
Und dann kann es möglicherweise sein, dass man auch mal die Erwartung eines Kindes in einem Punkt enttäuscht und sich um sich selber kümmert. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig langfristig.
Ja. Ja.
Und ich weiß, dass dieser Gedanke oder die Angst sehr groß ist. Man schadet der Bindung, wenn man jetzt nicht so oder so schläft. Aber es kommt darauf an, dass man überwiegend in einer guten Beziehung ist.
Ja, okay.
Und das wird ja immer mal wieder, oder allen Müttern geht es immer mal wieder so, man ist nicht 24 Stunden die Supermom oder der Superdad.
Ja.
Und das ist auch ganz normal im Leben. Da kommen die Kinder auch gut mit klar. Also eine überwiegende gute Beziehung ist für ein Kind vollkommen ausreichend. Und da kann es auch sein, dass die Mutter oder wer auch immer das Kind betreut, jetzt an einer Stelle mal sagt, ich muss jetzt mich um mich kümmern.
Ja.
Und das ist absolut gerechtfertigt.
Okay, das heißt, wir können uns merken, generell ist unser Bauch ein guter Ratgeber, sowohl irgendwie, wenn es darum geht, den Schlafrhythmus des Kindes kennenzulernen, als auch unsere eigenen Grenzen und Bedürfnisse irgendwie nicht aus den Augen zu lassen. Dass man sich nicht so sehr von außen beeinflussen lässt, wenn irgend möglich. Und dass Wachphasen, schlechtes Einschlafen und so tatsächlich auch was Positives sind, weil sie ein Hinblick auf die Entwicklung des Kindes sind. Also so kann man es vielleicht abschließend zusammenfassen.
Ja, absolut.
Ja, und also ich finde, das klingt gar nicht so schlecht.
Ja, das und das wird sich alles regeln und diese Sturm- und Drangzeiten, die gehen auch wieder vorbei und irgendwann schlafen sie alle.
Ja, und dann gehen wir da mit Selbstbewusstsein und einem guten eigenen Gefühl rein und dann wird das schon.
Ja, da so vertraue ich ganz, da musst du ganz fest drauf vertrauen, dass Selbstvertrauen ist das Wichtigste.
Ja.
Und wenn man darauf vertraut, dann wird man auch authentisch.
Ja.
Und dann wird man für das Kind eine gute Stütze sein. Und dann wird sich das alles prima entwickeln.
Sehr, sehr gut. Da vertraue ich drauf. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Ratschläge.
Ja, sehr gerne.
Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
Tschüss. Was für ein tolles und informatives Gespräch. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die Tipps in die Tat umzusetzen. Und wenn mal irgendwas nicht klappt, dann versuche ich einfach, auch das gelassen zu nehmen. Wünscht mir Glück dabei. Ich wünsche euch und euren kleinen Schlafmützen auf jeden Fall möglichst ruhige Nächte. Übrigens, es sind nur noch ein paar Nächte, dann gibt es auch schon wieder eine neue Folge im Echte Mamas Podcast. Beim nächsten Mal spreche ich mit Influencerin Anja Zeidler über ihre vegane Ernährung in der Schwangerschaft. Also hört rein. Am besten ihr abonniert den Podcast direkt. Dann kann gar nichts mehr schiefgehen. Bis bald!